Ich fange vielleicht mit deiner Geschichte an, tatsächlich, weil du bist ja Magier und ich glaube, viele von uns haben schon mal eine Erfahrung gemacht, die wir uns nicht erklären können. Ne? Also ich hatte einmal, bin ich zur Uni gefahren, wie immer verspätet und der Gehweg war voll und ich wollte schneller hin, aber konnte nicht, weil vor mir noch eine Gruppe Studenten noch unterwegs waren. Und ich war hinter denen und war schon verspätet, wollte eigentlich schneller, konnte aber nicht, weil sie mir den Weg blockiert hatten. Und daneben war eine Straße und ich dachte, ja gut, dann überhole ich die einfach, gehe kurz einen Meter auf die Straße und dann überhole ich die einfach und gehe. Vielleicht kann ich die überholen und bin dann schneller da. Aber da habe ich sein Gefühl gehabt oder sein Gedanke, eher, tu es nicht. Tu es nicht. Und das war nicht nur so ein zufälliger Gedanke, das war schon fast einschüchternd. Ne? Also das war so heftig, dass ich sagte, nee, oh, das will ich auf gar keinen Fall. Und das ist alles in Millisekunden passiert, gefühlt. Und ich bin da auf dem Weg geblieben und sagte, okay, dann gehe ich hinter denen, dann bin ich ein bisschen später, aber ich gehe jetzt mal hinter denen. 2 Sekunden später ist neben mir ein Bus vorbeigefahren mit vollem Speed und wenn ich das gemacht hätte, dann würde er mich glatt überfahren. Also, ja. Und das sind Momente, wo ich mir gedacht hatte, wow, also da wird man, glaube ich, demütig, ne? So zum eigenen Unwissen und so zu, da merkt man, es gibt noch so vieles, was man gar nicht versteht, gar nicht überhaupt sich erklären kann. Ja, und du bist ja jemand, der sich in außersinnlichen Erfahrungen ja spezialisiert hat. Du bist Magier. Oh. Und ich hatte immer so, bevor ich dein Profil gelesen hatte, immer Magier so in der Umgangssprache sind eher so Illusionisten, ne? Trickmagier und so weiter. Man genau, verbindet mit ja. So genau sowas. Und ich musste mich erstmal einlesen, was ist wirklich ein echter Magier? Und das bist du. Und mich würde einfach interessieren, wenn ich jemandem von dir jetzt erzählen würde und sagen würde, ja, ich kenne Bernhard, er ist Magier. Was heißt das praktisch? Was machst du denn?
Ich beschäftige mich mit genau solchen Sachen, wie du sie erzählt hast. Denn das passiert uns regelmäßig, ja. Wie du sagst, jeder hat sowas schon mal erlebt und wir haben, jeder kennt auch Menschen, die sowas berichten. Und was mich interessiert, ist diese Dinge nicht nur zu erleben oder zu dokumentieren, sondern zu sagen, okay, was machen wir damit? Denn dass es diese Phänomene gibt, das ist sowieso klar. Das, für mich ist interessant zu schauen, welche Möglichkeiten eröffnen sich uns dadurch, welche zusätzlichen Perspektiven erlaubt das auf unser tägliches Leben, auf unsere Entscheidungen, auf unser Handeln. Das heißt, du könntest sagen, was ein Bildhauer mit Hammer und Meißel macht ein Magier mit seinen Bewusstseinszuständen. Ich gehe davon aus, dass das, was wir als Realität erleben, eine Folgeerscheinung von unserem Bewusstsein ist. Wir können mit Hilfe unseres Bewusstseins Einfluss nehmen auf das, was wir im Alltag erleben. Und das ist dann tatsächlich eine Kunst und Wissenschaft, diese Bewusstseinszustände gezielt und willentlich zu verändern. Das heißt, es gibt Werkzeuge, um mit unserem Bewusstsein die Realität zu gestalten, mitzugestalten. Diese Techniken nennen sich Rituale. Das ist etwas, das uns begleitet, seit es uns Menschen gibt, wahrscheinlich noch viel früher. Und das ist etwas, das auch in allen Kulturen verbreitet ist. Das heißt, es ist etwas, was uns ganz natürlicherweise zu eigen ist und das wir benutzen können, so wie halt Muskeln oder dass wir auch wieder lernen können, so wie man tatsächlich Kreativität lernen kann oder eine Fremdsprache oder ein Musikinstrument. Und diese Zustände des Bewusstseins oder diese Techniken, um Zustände des Bewusstseins zu verändern, die stehen uns zur Verfügung. Die sind unser Geburtsrecht. Und als Magier machen wir davon Gebrauch.
Also du hilfst den Menschen, Bewusstseinszustand zu verändern. Also, aber wenn jemand jetzt zu dir kommt und sagt, Bernhard, ich will mein Leben verändern. Was gibst du ihm dann konkret in die Hand? Zeigst du ihm ein Ritual, wie er das machen kann? Oder führst du ihn mit ihm zusammen durch? Weil ich meine, ein Ritual, stelle ich mir so zumindest vor, muss erlebt werden. Ne? Das ist ja keine, ich kann mir wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt im Internet oder irgendwo ein Buch, ein Ritual mit Gesten, Worten, Objekten, Sprüchen finden würde und ihn einfach aufsagen würde, würde funktionieren?
Nur sehr bedingt. Vor allem, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will mein Leben verändern, dann frage ich ihn ja, okay, in welche Richtung und wie weit und in welchem Zeitrahmen und mit welchem Aufwand. Das ist viel zu unspezifisch. Man geht ja auch nicht, keine Ahnung, zur Kunstschule und sagt, ich will Künstler werden. Dann sagt man, naja, darstellerisch, bildnerisch, musikalisch, schriftstellerisch zuerst mal und dann gehen wir noch weiter näher drauf ein. Also, oder in der Therapie, da sagst du ja auch nicht, ich will mein Leben verändern. Da sagst du, ich habe ein ganz konkretes Anliegen, das möchte ich bearbeiten und so. Und das ist auch in magischen Prozessen der Fall. Je konkreter und spezifischer die Intention, umso präziser das Ergebnis. Das heißt, man lernt sehr früh, sich seiner eigentlichen Wünsche bewusst zu werden. Und dann kann man davon ausgehend Rituale gestalten und oder auf überlieferte Rituale zurückgreifen. Und ja, auch da gibt es dann wieder eine riesen Auswahl und eine Möglichkeit anzusetzen. Will das jemand für sich allein machen? Will er das in Zusammenarbeit mit Wesenheiten durchführen? Oder ist das eher eine psychologische Sache? Was entspricht einem eher? Man hat da recht viele Ansatzpunkte.
Aber sind Rituale auch individuell? Können die speziell für diese Person, speziell für dieses Problem quasi vorbereitet werden? Oder sind das Standards, auf die man zugreift und die einfach nur wiederholt?
Es gibt beides. Und beides hat seine Vor- und Nachteile. Also die Standardrituale, die man auch so im Internet findet oder die in Grimoires, in magischen Büchern überliefert sind, die haben den Vorteil, dass sie sich schon bewährt haben und wahrscheinlich funktionieren, aber den Nachteil, dass man sich näher mit dem Weltbild auseinandersetzen muss, in dem die so funktionieren oder sich in dieses Weltbild begibt. Ein individuell erstelltes Ritual hat den Vorteil, dass es wirklich maßgeschneidert ist, auf die ganz eigenen Bedürfnisse abgestimmt. Aber es ist in gewisser Weise eben experimenteller. Man muss halt noch rausfinden, inwieweit es funktioniert. Und das sind so die zwei Extrempositionen. Dazwischen ist ein Spektrum. Und moderne Magie bedient sich gerne aus verschiedenen Paradigmen und schaut wirklich, was funktioniert. Ja. Es hat alles seine Berechtigung, kommt einfach darauf an, was einem selber eher liegt, was man möchte. Vielleicht will man auch einfach mal ausprobieren. Oder man sagt, ich vertraue mich einem bestimmten Weg an, der traditionell überliefert ist und macht diese Rituale. Das kann man nur für sich selber rausfinden.
Also man kann ein Ritual ausprobieren und halt die Wirkung ist der Maßstab, ja?
Genau.
Und man beobachtet, hat das gewirkt, positiv oder gar nicht? Oder kann es auch negativ wirken? Kann es auch die Situation verschlimmern oder im Zweifel einfach nicht funktionieren?
Naja, es gibt ja diese Witze mit der Fee, die einem einen Wunsch erfüllt und das geht traditionellerweise schief. Und so ähnlich kann es natürlich auch da sein, wenn man... Also vergleichen wir es mit Kochen. Es ist viel experimentell und man kann sich sehr genau an ein Rezept halten und trotzdem, es gibt kompliziertere Rezepte, wenn man nicht genau aufpasst, wenn man nicht sehr viel Erfahrung hat, kann es schief gehen. Einfache Dinge sind wahrscheinlich oft erfolgssicherer. Gehört dazu. Ja, es ist ein oder wissenschaftliche Experimente oder auch künstlerische Unterfangen. Es ist immer wieder ein Ausprobieren, rausfinden. Es gibt nie eine Garantie. Es ist ja auch keine Laborwissenschaft, wo immer wieder dasselbe Ergebnis unter denselben Bedingungen wiederholt werden kann. Dazu spielen einfach viel zu viele Faktoren mit. Aber man lernt, sich an bestimmte Faktoren zu halten und die mit einzubeziehen, darauf zu achten. Und dann kann man schon sagen, so, naja, ziemlich sicher geht's gut. Oder vergleich's mit Autofahren. Das ist gefährlich. Und es passieren ständig Unfälle. Trotzdem fahren so gut wie alle von uns mit dem Auto regelmäßig, weil wir einen Führerschein gemacht haben und Praxiserfahrung gesammelt haben und uns halt so gut es geht an die Vorgaben halten. Trotzdem kann es natürlich immer schief gehen, ja, das Risiko ist da. Dennoch fahren wir ständig mit dem Auto. Und so ähnlich ist es auch in der Magie.
Ist ein Ritual wirklich für, also die Form eines Rituals wirklich für jeden geeignet oder muss man ein von Typ her empfänglich für sowas sein? Ne? Also ich denke jetzt sowas, ja, das ist wie Tabulatur vielleicht in der Musik, wenn man die Musik nicht hört, sondern nur die Tabulatur sieht, ne, dann wirkt sie nicht. Wie ist es mit Menschen? Gibt es Typen von Menschen, wo ein Ritual ihn gar nicht auf der tiefen Ebene überhaupt erreichen kann? Weil ich glaube, so viel ich verstanden habe, funktioniert ein Ritual auf einer sehr tieferen Ebene als auf der intellektuellen Ebene. Ne? Eher auf einer emotionalen Ebene, würde ich sagen, oder?
Sie sprechen im Prinzip alle Ebenen an. Kognitiv, emotional, energetisch, körperlich, spirituell. Es ist wirklich ein gutes Ritual, spricht alle Ebenen an. Und trotzdem gibt's, wie soll ich sagen, ja, du hast von Typen gesprochen. Ja, also sagen wir mal so, Musik bewirkt immer irgendwas, aber es muss nicht sein, dass sie mir gefällt. Also da gibt's schon dann sowas wie persönliche Präferenzen. Und Rituale sind grundsätzlich, als wenn's ein gutes, also das heißt technisch, handwerklich gut gemachtes Ritual ist, dann wirkt es im Normalfall. Ja? Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Es kann sein, dass man, was ich vorher Weltbilder oder Paradigmen genannt habe, dass man dazu einfach keinen Zugang hat. Dass man, keine Ahnung, irgendein Ritual, ich kann mich erinnern, in Südafrika habe ich einigen Sangoma-Ritualen beigewohnt. Das sind dort, was man so die schamanische Tradition nennen würde. Und das hat mit mir einfach nichts gemacht. Da gab es keine Resonanz. Andere in unserer Gruppe, die waren auch das erste Mal dabei, die waren total angesprochen davon. Also das kann schon sein, dass man auch wiederum aus unterschiedlichen Gründen sich nicht drauf einlässt oder dass es einfach nicht nicht greift oder so, das kann schon sein, ja. Aber das sind eher Ausnahmen. Im Normalfall bewirken Rituale was. Das haben wir wirklich im Blut.
Historisch auch bedingt, auch kulturell bedingt.
Ganz genau. Wie gesagt, seit es Menschen gibt, führen wir Rituale durch. Ich glaube sogar noch früher, der älteste magische Kreis, der überliefert ist, ist in einer Höhle in Frankreich. Der stammt vom Neandertaler. Also, wir können gar nicht anders, als die Welt so zu erfassen. Und unsere westliche Gesellschaft ist eine Ausnahme, die letzten 200 Jahre oder so, wo wir versucht haben, das aus unserem Weltbild zu verdrängen, indem wir gesagt haben, das ist alles Blödsinn, das gibt's nicht, das ist billiger Aberglaube oder so etwas. Und trotzdem gibt es genügend Rituale, die halt so im Alltag eingegliedert sind. Aber echte, tiefgreifende Rituale, ja, wie gesagt, die sind einfach, ich glaube, auch das, was uns zum Menschen macht. Soweit wir es nachvollziehen können, gibt es nicht sehr viele Spezies, die Rituale durchführen.
Also ein Ritual als Werkzeug, um sich auch selbst zu finden. Kann man das auch so sehen, um auch Ebenen zu erreichen, wo man
Ja.
sagt, erkenne dich selbst, ne, wie in Apollon-Tempel in Delphi, durch ein Ritual, Zugang vielleicht zu unbekannten Ebenen, zu finden.
Ja, das ist eine Möglichkeit. Also es gibt traditionellerweise fünf Disziplinen in der Magie, wofür eben magische Techniken eingesetzt werden. Und eine davon, diese Selbstfindung, das ist die Illumination. Da werden magische Techniken eingesetzt, um, du hast sie tiefere Ebenen genannt, zu erkennen. Oder vielleicht könnte man auch jungianisch gesprochen von Individuation sprechen, eben immer mehr und mehr zu dem zu werden, der man ist, sozusagen. Dafür kann man Rituale einsetzen, absolut. Aber es gibt noch vier andere Bereiche.
Also auch nach dem Motto, werde, der du bist. Ne? Weil wenn man jetzt die Ebene abkoppelt, ne? Wenn man jetzt in heutigen Zeiten sehr technokratisch lebt, ne? Wenn man entkoppelt lebt von sich selbst, dann ist das vielleicht ein Weg, um sich wiederzufinden. Weil das Schlimmste, was ja auch passieren kann, ist ja, oder eine vielleicht nicht das Schlimmste, aber doch eine schlimme Sache, im Leben allgemein, ein Leben zu leben, was nicht das eigene Leben ist, ein Leben einer anderen Person zu leben, ne? Nach den Vorstellungen der Gesellschaft vielleicht, aber sich das ganze Leben lang nie selbst zu finden, ne?
Ja,
Ist vielleicht auch eine Möglichkeit, das zu ermöglichen.
ganz genau. Ja, dafür braucht man nicht notwendigerweise magische Techniken. Das gibt es auch in vielen anderen Wegen. Für mich persönlich ist Magie deswegen auch in dem Fall so spannend, weil es halt ganz viele Dinge mit einbezieht. Eben auch sowas wie transpersonale Psychologie oder alte Weisheitslehren, verschiedene therapeutische Ansätze oder eben wirklich halt die Selbstverantwortung, die automatisch entsteht, wenn man Magier ist.
Greift Magie weiter als jetzt, sagen wir, Coaching, zum Beispiel systemisches Coaching oder Psychotherapie, oder
Viel
ist es
weiter.
anders?
Ja, viel weiter.
Viel
Wie
weiter.
gesagt, das ist mit einbezogen. Und man zumindest so wie ich Magie verstehe, auch verwendet einfach, was funktioniert. Aber das geht noch wesentlich weiter, ja.
Also du kennst bestimmt einige Menschen, die früher mit Magie nichts zu tun hatten. Vielleicht hast du denen geholfen, vielleicht andere. Irgendein Zeitpunkt im Leben, wo sie angefangen haben, sich mit Magie zu beschäftigen, Rituale zu praktizieren. Wie verändern sich die Menschen?
Ich weiß nicht, ob man das generalisieren kann. Im Idealfall werden sie bewusster, selbstverantwortlicher, kreativer, gemeinschaftsorientierter und generell offener für einen Dienst am großen Ganzen. Im schlimmsten Fall werden sie dadurch narzisstischer oder betreiben Spiritual Bypassing und beginnen, andere zu manipulieren.
Also das Ego wächst quasi schneller als die Demut, kann man so sagen?
Im schlimmsten Fall, ja. Ich meine, das ist natürlich überall der Fall. Das ist jetzt nicht nur in magischen Wegen so. Das ist egal, wenn man was lernt, wenn man sich auf einen neuen Weg begibt, dann kann man, generell ist, wenn man was lernt, am Anfang geht oft recht viel sehr schnell und man kommt sich sehr schnell wie der Größte vor. Und das sind aber nur die ersten paar Schritte. Und der Rest ist dann eben ganz viel Übung. Tatsächlich, es ist wie bei allen anderen Dingen auch. Und da haben überlieferte Traditionen schon einen Sinn, weil sie eben diesem Ego im Zentrum einen Riegel vorschieben.
Das rituell ist, oder philosophisch?
Oh, beides. Beides, ja. Also das sind oft monastische Wege oder Logenwege, die zielen darauf ab, das Ganze recht zu disziplinieren.
Ja, was sind Logenwege?
Logenwege wären sowas wie Rosenkreuzertum, Freimaurerei, wenn sie magisch angewandt wird, oder der Golden Dawn, der OTO, solche. Da gibt es eben magische Orden, die eben so einen Schulungsweg haben. Ist nicht mein Weg. Also ich gehöre keiner Loge oder keinem Orden, keinem Coven an. Weil mir einfach diese hierarchische Struktur zuwider ist. Aber es hat seine Berechtigung. Ja. Ansonsten muss man sich halt anderweitig drum kümmern, dass man demütig bleibt und sich nicht zu sehr in Ego-Fallen verstrickt.
Ja, und kann es auch passieren, dass man sich in so einer, wie soll ich sagen, selbstreferenzielle Bedeutungswelt quasi verliert, dass man eine Schicht zwischen der eigenen Wahrnehmung und der Wirklichkeit schafft, die sich dann immer weiter von der Wirklichkeit entkoppelt und der Sinn, die Wahrnehmung referenziert sich in dieser Schicht quasi von selbst.
Ja.
Kann das passieren, dass man irgendwann, wenn man nicht aufpasst oder wenn man nicht eine gute Anleitung hat oder andere Menschen, die einen vielleicht helfen zu reflektieren, dass man sich irgendwann verliert?
Ja, absolut. Das ist eine gute Frage und das ist auch mit ein Grund dafür, dass man immer wieder die Gemeinschaft suchen sollte. Dass die Funktion von Peer Groups, ja, von Kollegen, die einem auf Augenhöhe auch mal sagen können, hey, du verrennst dich da gerade in was, oder kann ich nachvollziehen, aber da musst aufpassen, da fängst du jetzt an zu projizieren. Also das ist essentiell.
Also das ist einfacher, jemand anderen zu erkennen, ne? Dass man selbst irgendwo anfängt zu projizieren oder Fantasie, Wunschdenken verfällt. Wie erkennt man eigentlich seriöse Magier? Ich meine, du hast Logen erwähnt, ähnliche Organisationen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist es dort eher ein Standard, eine Grundstruktur? vor, die zusichert, dass man auf den richtigen Weg, in Anführungszeichen, bleibt, als jetzt in lose gekoppelten Peer Groups? Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich kann mir vorstellen, also ein Magier ist ja ist wahrscheinlich kein Standard, ne? Also es gibt wahrscheinlich keine Standardlehre oder keine Standardphilosophie, würde ich mal behaupten. Oder nicht? Wie kann man sich das vorstellen?
Es gibt hunderte von Traditionen und Weltbildern. Wie das in Logen ist, kann ich dir nicht beantworten, weil ich ja, wie gesagt, in keiner bin. Wenn du sagst, woran man seriös Magier erkennt, das ist genauso wie, ja, woran erkenne ich seriöse Geschäftsleute oder woran erkenne ich, dass jemand, mit dem ich zu tun habe, integer ist? Das hat ganz viel mit dem zu tun, wie er sich über die Zeit hinweg erweist. Also spielt jemand mit offenen Karten? Ist jemand interessiert daran, dass sein Ego aufpoliert wird, oder ist er an einer aufrichtigen Kooperation interessiert? Ist jemand daran interessiert, dass es dem anderen besser geht? Also, oder will er jemanden abhängig machen? Also das sind so ein paar Kriterien, ja, oder ist etwas, das vermittelt wird, überprüfbar? Ist es nachvollziehbar? Kann ich damit selber konkret was machen? Oder klingt es zwar hochtrabend und spannend, aber es ist nicht greifbar? Ja? Das sind so ein paar Kriterien, die ich da anwenden würde. Und ganz viel natürlich auch wirklich Menschenkenntnis, so das Fingerspitzengefühl. Ist mir jemand sympathisch? Und ist das, was ich erlebe, was mir da vermittelt wird, ist das konkret, spezifisch? Und ist es wirklich hilfreich? Bringt es mir was? Ist ganz, ganz einfach. Das braucht aber ein bisschen Zeit.
Also man muss Zeit haben, um die Person kennenzulernen, zu beobachten, ob die Methode wirkt. Ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass Leute, die einfach Hilfe suchen und vielleicht in einer schwierigen Lebensphase sind oder allgemein ein sensibler Charakter, sie nicht mehr einfach haben, glaube ich, ne, dann doch objektiv zu beurteilen. Ne? Ist ja. Diese Person jetzt wirklich, meint sie gut mit mir oder nicht wirklich? Ne?
Ja, genau. Aber das trifft auch wiederum auf alles zu. Ja? Das ist auch, es gibt auch unseriöse Therapeuten. Es gibt auch Coaches, die einfach handwerklich nicht gut oder ja, was auch immer. Also das trifft wirklich auf alles zu. Aber generell würde ich sagen, weil du gemeint hast, wenn jemand in einer schwierigen Lebensphase ist oder so, dann würde ich sowieso nicht unbedingt die Finger von Magie lassen, aber nur sehr vorsichtig damit umgehen. Magie ist an sich disruptiv. Es ist nicht dafür geeignet, das Leben so stabil weiterzuführen wie bisher. Ich habe ja am Anfang gesagt, es geht ganz viel um Gestalten, das bedeutet auch etwas umzuformen. Und wo gehobelt wird, fallen Späne. Also da muss man schon darauf gefasst sein, dass sich einiges verändert. Und wenn man sowieso schon in einer instabilen Phase ist, dann sollte man vielleicht vorher andere Mittel ausschöpfen, damit es einem wieder wirklich so weit gut geht, dass man sagt, okay, jetzt kann ich mich auch auf magische Sachen einlassen.
Aktiviert Magie eine Art von Eigenverantwortung? Also ich hatte in der Vergangenheit ein paar Personen kennengelernt. Gut, ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich wirklich ernsthaft mit Magie beschäftigt hatten, aber etwas in der Richtung The Secret, das Buch und so weiter. Wahrscheinlich haben die das auch missverstanden, kann auch sein. Aber ich habe tatsächlich mehrfach gemerkt, dass Leute dazu tendieren, sich hinter einer Vorstellung, vielleicht auch die Magie nennen, aber nicht wirklich das ist, zu verstecken. Und zwar sich einfach hinzulegen nach dem Motto, ich spreche jetzt einen Wunsch ins Universum aus und ich muss jetzt nichts machen, das wird schon geschehen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Beobachtest du das auch? Wie steht Magie dazu? Weil was ich jetzt bisher verstanden habe, was du gesagt hast, ist es genau umgekehrt, dass Magie eher aktivieren soll und nicht deaktivieren in dem Sinne.
Ja, also du hast gefragt, aktiviert es die Selbstverantwortung? Es setzt mal Selbstverantwortung voraus. Und Magie, also zumindest so wie ich sie verstehe, ja, muss ich mal dazu sagen, ist da total pragmatisch. Wenn es funktioniert, dass man sich hinlegt und diesen Wunsch ans Universum abschickt und es erfüllt sich, fantastisch. Es ist dann eher so, was wenn nicht? Welche Möglichkeiten habe ich dann zu gestalten? Und in den meisten Fällen ist das ein verlangt halt sowas, ja. Also auch Mozart musste die ganze Musiktheorie intus haben, und auch wenn er das alles so aufgeschrieben hat, wie wenn es ihm diktiert worden wäre, hat er es trotzdem aufschreiben müssen. Also einfach nur hinlegen und so Universum mach, und die Symphonie entsteht von allein. Ja, vielleicht gibt es irgendwelche Meister, die das können. Aber im Normalfall wird das ein Zusammenwirken sein. Ich habe ja auch vorher gesagt, ein Mitgestalten. Diese Vorsilbe mit ist mir da wichtig, weil es immer wieder auch so, also gerade was du genannt hast, The Secret, also der Oberbegriff für diese Wege nennt sich New Thought. Und da steckt viel Positives drin. Aber es gibt einige Dinge, mit denen ich da so meine Schwierigkeiten habe. Unter anderem gibt es ja da den Satz, you create your own reality. Ja, du erschaffst dir deine Realität. Ja, mag sein. Vielleicht auf einer hohen Metaebene. Mir persönlich ist es auch zu anstrengend, was erschaffen zu müssen. Ich gestalte lieber mit dem, was da ist. Ja, das ist wieder so der Künstler in mir, der sagt, okay, welche Möglichkeiten habe ich jetzt zur Verfügung? Und was kann ich mit dem, was jetzt da ist, machen und mit anderen Einflussfaktoren, nennen wir es mal so. Weil wir sind nicht getrennt voneinander und wir leben auch nicht isoliert von der Welt. Wir sind eingebettet in ein spirituelles Ökosystem. Und es wäre sehr überheblich und typisch westlich zu glauben, dass andere da kein Mitspracherecht dran haben. Und deswegen sage ich gerne mitgestalten. Das heißt, eine Kooperation mit anderen Wesen, Energien, Qualitäten, Intelligenzen, nenn es wie du möchtest, die daran beteiligt sind. Und je mehr das mitbedacht wird und mit einbezogen wird, umso müheloser kann das gehen. Also, ja, dieses Bild, das du gebracht hast von Leuten, die sagen, ja, ich wünsche es mir einfach und das Universum liefert es, ist im Extremfall eine sehr, sehr kindlich naive Vorstellung von, die Eltern werden es schon richten, ich brauche nur zu sagen, was ich will und dann passiert es eh. Oder im anderen Extremfall, wie gesagt, ein völlig erleichterter Meister, der es dann einfach so geschehen lässt. Kann ich mir vorstellen, habe ich bisher noch nicht kennengelernt.
Und mit spirituelles Ökosystem, verstehst du Magie oder anders gesagt, kann es sein, dass das alles nur Psychologie ist? Oder ist da wirklich eine zusätzliche Ebene von, sag ich mal, intelligenten Entitäten, mit denen man durch Magie tatsächlich kommunizieren kann? Mhm. Wahrscheinlich ist das in der Wirkung nicht mal wichtig, aber könnte ich mir vorstellen. Ja, aber wie siehst du das?
Gesehen, ja, pragmatisch gesehen ist es tatsächlich so, Hauptsache es wirkt. Von welchem Weltbild auch immer man ausgeht. Ich kann dir sagen, dass praktisch alle Magier, die ich kenne und die das über längere Zeit machen, absolut davon überzeugt sind, dass es da einfach noch andere Wesenheiten gibt, mit denen wir zu tun haben. Und ja, das heißt nicht, dass psychologische Ansätze falsch wären, im Gegenteil, aber die sind eben nur ein Teil des Ganzen. Da ist noch sehr viel mehr dahinter. Man kann sich das auch rein psychologisch erklären. Mit der Zeit, aber wie gesagt, alle, die ich kenne, die das teilweise Jahre, Jahrzehnte lang machen, die lächeln dann milder über so psychologische Erklärungen und sagen, ja, wenn du wirklich mal so einem Wesen gegenüberstehst, wenn du solche Erfahrungen machst, weißt du, dass das mehr ist als nur Psychologie. Aber das ist halt tatsächlich eine Erfahrung, die man machen muss. Und bis dahin kann man sich vielleicht mit einem Satz behelfen von Lon Milo Duquette, einem sehr angesehenen Magier, der gemeint hat, ja, natürlich, it's all in your head, im Sinn von, ja, psychologisch, ist alles nur in deinem Kopf. You just don't have any idea how big your head is. Ja, also wenn man sich leichter tut, das rein psychologisch zu betrachten, bitte gerne. ja, und ich persönlich habe die Welt seit meiner Kindheit schon immer als belebt erfahren und ich merke, ich tue mir leichter und magische Techniken funktionieren für mich wesentlich einfacher, wenn ich davon ausgehe oder das halt so annehme, wie ich es erlebe, nämlich dass da eben andere Wesen interessiert sind, dran mitzuwirken. Und es fällt mir einfach leichter.
Kannst du dich erinnern an deine erste Begegnung oder an den Moment, wo du gedacht hattest, boah, das passiert jetzt wirklich, ne? Da ist was, da ist ein intelligentes Wesen, da ich kann mit ihm kommunizieren, an etwas so Ähnliches. Kannst du dich erinnern, das erste Mal?
Es ist schwer zu sagen, weil ich ja damit aufgewachsen bin. Also es war nicht dieses, wow, das ist wirklich, was du jetzt beschreibst. Das impliziert ja, dass das vorher nicht da gewesen wäre. Dass das so ich habe ja auch nicht eines Tages gemerkt, das ist meine Oma, die gibt's wirklich. So, die war halt immer da. Und so ähnlich war das halt auch mit dem, was wir als feinstoffliche Wesen oder Spirit Guides oder so bezeichnen. Die waren halt immer da. Ich war eher überrascht, dass andere das nicht so erleben.
Ja, also das war für dich quasi von Anfang an normal, bist damit aufgewachsen und, genau. Und hast diesen Übergang nicht gehabt quasi, ne? Also sagst du, okay, jetzt ist die erste Begegnung.
Genau. Das war einfach immer schon so. Also gerade mein Großvater hat mir da sehr viel mitgegeben. Und das ist tatsächlich auch eine magische Familientradition, die sehr lange zurückgeht. Und natürlich habe ich dann später immer wieder Erlebnisse gehabt, die mich wirklich verblüfft haben oder die dann noch mehr waren. Aber das war einfach eine größere Intensität, aber kein dieses grundlegende, oh, das ist wirklich so, weil ja, es war halt immer wirklich so.
Und wenn du jetzt davon ausgehst, dass es tatsächlich eine Ebene ist, wo intelligente Entitäten tatsächlich wirken können, woher weißt du eigentlich, dass die Entitäten uns Gutes wünschen? Wie weiß man das? Weiß man das nur anhand der Wirkung? Weil ich meine, das kann alles Mögliche sein. Ne? Weil ist es dann nicht so, dass man jetzt im übertragenen Sinne, ne, wie wenn man versucht, mit einer Entität zu kommunizieren, die man nicht sieht, vielleicht als Analogie, als Blinder durch die Welt geht, versucht mit den Händen die Welt zu betasten, aber diese Wesen sehen einen sehr klar und deutlich und können sich bewegen, wie sie wollen und so weiter. Ist es nicht so, dass das dann unterlegen ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe nicht gesagt, dass uns alle helfen wollen. Einige wollen uns helfen, andere wollen uns schaden. Für die meisten sind wir uninteressant. Es ist ähnlich wie im Wald. Ja, da gibt es sehr viele Geschöpfe, die ja vielleicht registrieren, wir kommen in den Wald, aber merken, hat mit ihnen gerade nichts unmittelbar zu tun und lassen uns in Ruhe. Es gibt einige, die sind vielleicht neugierig oder also es gibt Leute, die können Krähen oder Eichkätzchen rufen oder so und mit denen, das ist schön. Ja, und dann gibt es vielleicht auch die Wildschweinmama, der man nicht in die Quere kommen will, weil sie gerade auf ihre Jungen aufpasst oder eine Giftschlange. Also das ist mit diesen Entitäten genauso. Die sind uns unterschiedlich gesonnen oder je nach Kontext auch oder je nachdem, wie wir ihnen begegnen. Und wenn du fragst, woran ich das erkenne, haben wir jetzt in dem Moment, glaube ich, das beste Beispiel. Wir sehen uns ja auch nicht. Wir hören uns gerade nur hier über dieses Programm. Und trotzdem habe ich einen Eindruck von dir. Und wenn wir mehr Zeit miteinander verbringen, wenn wir länger miteinander reden, bekomme ich einen immer stärkeren Eindruck von dir, wer du bist und was du von mir möchtest, was so deine Persönlichkeit ist. Und so ähnlich ist das mit Spirits auch. Und du hast gemeint, dass wir da in gewisser Weise unterlegen sind. Ja, zum Teil, aber andererseits haben wir einen Körper und sind in dieser Ebene überlegen.
In der materiellen Welt, dass wir direkten Einfluss auf die Materie nehmen können.
Genau.
Ja?
Ganz genau, ganz genau. Das wird immer wieder vergessen, dass Spirits an unserer Erfahrung oft genauso interessiert sind, wie wir an ihrer. Und dadurch kann man dann wirklich in eine Beziehung treten und sagen, könnt ihr mir was von eurer Welt vermitteln? Ihr habt weitreichenderen Überblick über die Zeit zum Beispiel. Ihr könnt Dinge anders in Gang setzen, damit dann zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort was passiert, was für mich hilfreich ist. Dafür könnt ihr an der materiellen Welt teilhaben. Ihr bekommt von mir ein Geschenk oder ein Opfer, eine Opfergabe, etwas, was uns wiederum leicht fällt, eine Kerze anzuzünden, etwas Räucherwerk aufzulegen, ein Glas Wasser hinzustellen. Das ist etwas, wodurch Spirits an der materiellen Erfahrung teilhaben können, was für die total kostbar ist und wertvoll, und sie können dafür uns was geben, was für uns kostbar und wertvoll ist. Ja, das ist tatsächlich ein, das kann man verhandeln. Das ist wie eine Art, oder man könnte auch sagen, wie eine Geschäftsbeziehung. Wir müssen deswegen nicht unbedingt beste Freunde sein. Der Klempner, der kommt, um bei mir was zu reparieren, der bekommt dafür seinen Lohn und geht wieder. Und das ist für beide Seiten von Vorteil. Und so kann das mit Spirits auch sein. Wenn man sich mit denen anfreundet und wirklich eine enge Beziehung eingeht mit der Zeit, dann geht natürlich wesentlich mehr und schneller. Dann kann ich tatsächlich vielleicht auch am Sonntagabend anrufen und sagen, könntest du mir einen Gefallen tun? Na natürlich, wenn wir befreundet sind, sehr gerne. Es macht mir sogar Freude, wenn ich dir helfen kann.
Also das sind konkrete Entitäten, die man konkret ansprechen kann. Ja, also das ist, wie kann man sich das vorstellen? Das ist jetzt keine allgemeine Energie, sondern haben die, wie kann man die mit Namen, mit ja. wie spricht man die an?
Wenn ich einen Freund anrufe, dann habe ich auf dem Handy eine Schnellwahl. Ich drücke auf eine Taste und mein Handy ruft diesen Freund an und der sagt Hallo. Bei Spirits ist es so, dass ich mit der Zeit auch so eine Art Schnellwahltaste bekomme. Das kann ein Zeichen sein oder eben ein Name, ein Siegel, sagt man auch. Und das kann ich dann rituell verwenden, ja, indem ich es aufmale, in die Luft zeichne, gedanklich hindurchschreite. Da gibt es wieder unterschiedlichste Techniken, um dann in Kontakt mit diesem Wesen zu treten. Wenn ich eine sehr enge Beziehung eingehe, dann reicht das oft schon, nur an seinen Namen zu denken, ja, oder seine Energie. Das ist dann tatsächlich nicht viel anders als diese typische Telefontelepathie. Ich denke an jemanden und der meldet sich. Also, ich habe gerade an dich gedacht. So, ja,
ja, das kennen, glaube ich, wir alle. Ne?
Melden, kennen wir alle. Und das ist bei Spirits nicht viel anders.
Und hast du das Gefühl, dass du die ganze Zeit Kontrolle hast? Also, oder ist dir schon mal im Ritual oder in dieser Kommunikation etwas Unerwartetes passiert? Eine ja. Reaktion, die ganz anders war, als du erwartet
hast? Ja, und das ist ein gutes Zeichen. Das
ist ein gutes Zeichen.
Mhm. Ja, unerwartet ist immer gut. Wenn immer alles genau so läuft, wie ich es mir vorstelle und erwarte, dann stimmt was nicht. So funktioniert das Leben einfach nicht. Das ist für mich ein Kriterium für einen authentischen Kontakt, dass da etwas ist, womit ich nicht gerechnet habe. Das ist ja auch in einem Gespräch so. Ja? Du stellst mir jetzt auch Fragen, an die ich nicht gedacht hätte. Fantastisch, da wird das Gespräch interessant. Das ist unerwartet. Aber ich nehme an, du willst auf das hinaus, dass es entgleist oder dass mal so richtig schief geht.
Um einen Perspektivwechsel zu bewirken?
Es kann auch wirklich, man kann auch mal eins von Latz geknallt kriegen und sagen, so, ey, will dir nichts sein oder das war jetzt einfach nicht in Ordnung. Ja, das habe ich sehr selten erlebt, aber es kann vorkommen. Ja, also ich will damit nur sagen, unerwartet an sich ist überhaupt nichts Schlechtes, im Gegenteil. Ich glaube, gefährlich ist es, wenn man schon vorher genau weiß, wie etwas zu sein hat, wenn man Annahmen trifft, so und so müsste es geschehen. Das muss sich alles nach meiner Vorstellung richten. Das funktioniert im Leben nicht, das funktioniert in der Wissenschaft nicht, das funktioniert in der Kunst nicht, das funktioniert in Beziehungen schon gar nicht. Und Magie ist für mich ganz viel Beziehungsarbeit und deswegen funktioniert nicht.
Ja, also du nutzt Magie letztendlich, um Gutes für dich und für andere zu bewirken. Höre ich heraus.
Ob das Leben schöner, lebenswerter, bereichernder zu machen für die Beteiligten.
Ja. Gibt es auch in Anführungszeichen schwarze Magie, ob das jetzt eine echte Bezeichnung ist oder einfach nur, die man einfach so aus dem Volksmunde kennt, weil kann ich jetzt nicht bewerten, aber eine Form von Magie, die wirklich das Ziel hat, zu schaden. Gibt es sowas wirklich oder würde sich das gegen einen gleich wenden?
Wie ist ja, es gibt in meinem Erleben keine weiße und keine schwarze Magie. Magie ist neutral. Das ist wie Strom. Es gibt keinen guten und keinen bösen Strom. Es kommt darauf an, mit welcher Intention man den Strom einsetzt. Ich kann damit eine Stadt erleuchten, ich kann damit einen Menschen töten. Der Strom an sich ist neutral. Und so ähnlich ist es auch mit der Magie. Also allenfalls könnte man von schwarzen Magiern sprechen, die magische Techniken verwenden, um anderen vorsätzlich zu schaden. Ja, das gibt es natürlich. Genauso wie es Menschen gibt, die mit Autos in Menschenmengen rasen. Also das ist aber nicht das Auto dran schuld.
Wie man es anwendet.
Ganz genau. Hm.
Geht es auch in Magie um, vielleicht um Macht, kann man das so sagen? Ist das eine Form von Macht im Sinne, ich kann dadurch mehr bewirken in der Realität? Also wenn du jetzt als erfahrener Magier, hast du das Gefühl, dass du mehr kannst? Also ich denke jetzt an Menschen, die vielleicht noch nicht in der eigenen Entwicklung so weit sind, dass sie die Werkzeuge, die sie durch so ein Ritual oder andere Möglichkeiten in die Hand bekommen, überhaupt anwenden können. Da denke ich jetzt dann zum Beispiel Zauberlehrling, ne, von Goethe, ne, die Geister, die ich rief. Passiert dir das, dass jemand, der mit einem riesigen Ego kommt, mit Vorstellungen, die wo du merkst, nee, diese Person ist noch nicht so weit entwickelt, dass sie diese Möglichkeit überhaupt zur Verfügung bekommen sollte. Mhm. Ne? Dass er mehr Macht hat, als er eigentlich bereit ist zu anzuwenden.
Ja, das ist so eine Grundsatzfrage. Also grundsätzlich, es erweitert den Handlungsspielraum, sagen wir mal so. Aber auch das trifft auf alles andere zu, was wir lernen. Wenn ich eine Fremdsprache lerne, habe ich mehr Einfluss. Ich kann mit mehr Menschen kommunizieren. Auch da wieder, wofür ich diese Kommunikation dann nutze, hängt wiederum von mir ab. Ja, oder wenn ich etwas Technisches lerne, wenn ich was auch immer. Wir können ja sogar schon damit anfangen, etwas, was für uns selbstverständlich ist, aber erst seit recht kurzer Zeit, nämlich Lesen, Schreiben und Rechnen überhaupt zu lernen. Früher galt das als gefährlich. Wenn Menschen lesen können, dann sind sie ja nicht mehr angewiesen auf das, was ihnen zum Beispiel ein Priester erzählt. Sie können das selber nachlesen und dann könnten sie selber auf Ideen kommen. Das ist ja gefährlich. Na, was machen die denn dann mit dieser Macht? Die könnten dann ja vielleicht sogar auf die Idee kommen, dass gekrönte Häupter nicht mehr die von Gott auserwählten Herrscher sind, sondern die könnten auf die Idee kommen, dass wir da selber Mitspracherecht hätten und so. Also auch das ist schon eine Art Gefahr, der wir uns ausgesetzt haben. Und wir haben, naja, wie mit allen Dingen, die wir lernen, mehr oder weniger besser gelernt, damit umzugehen. Und so ähnlich ist es auch mit magischen Techniken. Ich finde, die Grundzüge, also das Grundwissen sollte uns zur Verfügung stehen, sollte gelehrt werden. Und das tue ich ja auch. Vor allem auch deswegen, weil wir sowieso nicht drumherum kommen. Wir können nicht anders. Ja, Watzlawick hat gesagt, wir können nicht kommunizieren. Und in dem Sinn meine ich auch, wir können nicht Realität mitgestalten. Wir tun es sowieso die ganze Zeit, nur meistens eben unbewusst. Und ich habe ja eingangs gesagt, Magie macht diese Gestaltungsfähigkeit bewusst und willentlich und zielführend. Und ja, weil es gefährlich ist, ist es sinnvoll, es auf eine verantwortungsbewusste und ethische Weise zu lernen, so wie in dem Beispiel vorher mit dem Autofahren, dass man halt einen Führerschein macht, das ist verpflichtend. Und ich finde, es ist auch wichtig, zumindest die Grundzüge dessen, wie unser Bewusstsein mit der Realität interagiert, sollte einfach jedem bewusst zur Verfügung stehen. Und deswegen unterrichte ich das ja auch. Weitere Sachen, wo du dann meinst, ja, wenn man noch nicht so weit ist, dass das dann Missbraucht werden, ja, klar, man kann alles missbrauchen, ja. Aber bei anderen, bei fortgeschritteneren Dingen, da schaue ich mir zumindest meine Schüler dann schon genauer an. Und weise teilweise auch Menschen dann ab.
Ja, tatsächlich. Okay, also du machst schon eine Vorauswahl, du schätzt ein, wer ist das, ne? Wahrscheinlich auch intuitiv, ne? Was ist das eine gute Seele, sage ich mal, ne? Ist das ein guter Mensch?
Ja, also Intuition und viel Erfahrung und Menschenkenntnis. Und ich unterrichte ja jetzt seit über 30 Jahren. Also da, ja, da habe ich ein gewisses Fingerspitzengefühl. Und das kann trotzdem eine wunderbare Seele sein, wie du sagst, aber eben zum Beispiel gerade psychisch instabil oder so. Dann ist es
Krass.
einfach nicht seriös und nicht hilfreich, da was weiterzugeben.
Weil dann weißt du, okay, wenn die Person psychisch instabil ist, ne, dann kann es dann auch wahrscheinlicher vielleicht missbraucht werden oder falsch eingesetzt werden oder missverstanden werden oder was auch immer. Ja?
Genau.
Was ist der philosophische Kern? Ne? Also, wir sprechen von Wirklichkeit. Wir sprachen von Wahrnehmung. Ich glaube, viele, die von Magie nichts wissen, einfach mal glauben, das ist eine Form, irgendwie Zauber auszusprechen oder sowas ähnliches, glauben, man kann die Realität direkt beeinflussen. Ist es eine Möglichkeit, wirklich die Realität direkt zu beeinflussen, oder beeinflusse ich zuerst meine Wahrnehmung, mich selbst, mein Modell, was ich von der Idee der Wirklichkeit in meine Wahrnehmung habe, das beeinflusse ich, und indem ich das beeinflusst habe, beeinflusse ich die Realität, also quasi transitiv.
So wie ich es verstehe, gibt es da gar nicht so einen großen Unterschied. Das ist nämlich genau diese Problematik, dass uns immer wieder beigebracht wäre, wir wären getrennt von dieser Realität. Ja, und spätestens seit der Quantenphysik müssten wir erkannt haben, ja, Beobachtereffekte, dass wir einfach, ob wir wollen oder nicht, Einfluss haben darauf. Ja. Also es ist gar nicht so sehr eine so große Unterscheidung. Aber ja, wenn man die Unterscheidung treffen möchte, dann ja, ich beeinflusse zuerst mich und dadurch automatisch die Realität, weil da eben keine so große Trennung ist.
Meinst du damit eine Art von Konstruktivismus?
Ja, ganz genau. Das ist zumindest meine Grundlage, konstruktivistische und für mich persönlich auch animistische Sichtweise.
Dass die menschliche Wahrnehmung, quasi Sprache, Kultur, Einfluss auf die Wirklichkeit hat.
Ja, nicht nur Einfluss darauf, sondern sogar wirklich hervorbringt.
Also es gibt es dann eine objektive Realität, oder ist es dann wieder Idealismus, also, ne, also eine Realität, zu der wir überhaupt keinen Zugang haben, aber durch unsere Sinne eingeschränkt sind?
Möglicherweise gibt es sowas wie eine letztgültige objektive Realität in der absoluten, ultimativen Metaebene. Kann sein.
Aber da haben wir als Menschen wahrscheinlich einfach keinen Zugang.
Ja, außer in vielleicht ganz seltenen Erleuchtungserfahrungen, in non-dualen Erlebnissen. Aber dann sind wir eben keine normalen Menschen mehr, weil da gibt es dann eben kein Ich mehr. Aber innerhalb dessen, was wir so als unsere Realität erfahren, gibt es da keine objektive Realität. Nein, das ist immer ein Zusammenspiel. Eben auch deswegen mitgestalten.
Der Mensch hat immer seit langer, langer Zeit schon ein Bedürfnis nach einer Erklärung was passiert nach dem Tod? Ewiges Leben, Erlösung vom Leid, Aussicht auf Heilung, Befreiung und so weiter. Religionen haben lange diese Lücke gefüllt. Wie versteht sich Magie in Bezug zu Religion allgemein oder den Weltreligionen spezifisch als Alternative, als Ergänzung? Wie kann man es sehen? Ist das überhaupt mit dem Christentum vereinbar? Zum Beispiel auch überhaupt philosophisch, wenn Jesus gesagt hat, du solltest den Herrn, deinen Gott anbeten und ihn allein dienen und so weiter. Wie siehst du die Beziehung zur Religion? Kann man das als Erweiterung sehen?
Ich würde es eher als Grundlage sehen. Also mein Bild, das ich ganz gerne vermittle, ist auch so ein Dreieck, an dessen Eckpunkten Kunst, Wissenschaft und Spiritualität stehen. Und Magie ist in der Mitte davon. Du könntest es auch als Tetraeder sehen, wo die Spitze nach unten zeigt und Magie ist der Ursprung und das teilt sich dann auf, sozusagen nach oben hin, in diese drei Eckpunkte Kunst, Wissenschaft und Spiritualität. Und aus einer Spiritualität hat sich dann in weiterer Folge dann auch eine Religion und dann noch eine institutionalisierte Religion entwickelt und gibt Antworten. Magie ist eher eine Möglichkeit, für sich selber eigenverantwortlich Antworten zu finden und in Kontext zu setzen mit anderen. Insofern ist Magie eben das Gegenteil von einer dogmatischen Auffassung. Und das ist aber jetzt sehr allgemein gesprochen. Es gibt ja auch nicht die Magie. Es gibt, wie ich schon vorher gesagt habe, hunderte magische Traditionen und Ausprägungen. So wie es ja auch, es gibt ja nicht die Musik. Ja, es gibt einfach musikalische Richtungen, Strömungen, Genres und so. Und,
kulturell bedingt auch, ja.
Ganz genau. Eben auch nicht nur bei uns, sondern ja, es gibt ja auch völlig unterschiedliche Rhythmen, Verständnisse und so weiter. Aber wenn wir jetzt bei uns bleiben, dann gibt es durchaus sowas wie eine christliche magische Tradition, die seit der Antike auch erhalten ist und viele dieser Klischee-Vorstellungen von Magie, die wir so haben, so der Magier steht im Kreis und beschwört im Dreieck einen Dämon herauf, der dann in einer dekorativen Rauchwolke erscheint.
Oder Hollywood so. Halt.
Ja, genau. Das ist christliche Magievorstellung. Also das ist, das passiert alles innerhalb eines christlichen Weltbildes. Die meisten überlieferten Grimoires sind tatsächlich sowieso christlich als Grundlage zumindest stark christlich beeinflusst. Das ist, es gibt auch islamische Magie, es gibt natürlich buddhistische Magie und was weiß ich, hinduistische Traditionen, überall gibt's magische Wege, aber gerade im Mittelalter gab es einige Magier, die bekennende Christen waren. Ja? Einige der großen Namen wie John Dee oder was weiß ich, Faust, also das waren alles Christen. Also das ist durchaus vereinbar in einem entsprechenden Weltbild.
Okay, waren das auch Mystiker, zum Beispiel Meister Eckhart und so weiter?
Ja, mein Liebling.
Wie würdest du Mystik und Magie vergleichen? Ist Mystik eher eine Möglichkeit, Einheit mit Gott durch innere Verwandlung zu erlangen? Ist Mystik mehr passiv, kann man das so sagen?
Ja, wenn man das so, also ist es sehr vereinfacht, aber vielleicht, ja. Beziehungsweise wir haben ja vorher auch schon von der Illumination gesprochen, von diesem Zweig.
Erleuchtung.
Ja, genau, dieser Disziplin in der Magie, der Man kann auch Selbstveredelung sagen oder eben mit dem letztlichen Ziel des Vereinigens mit dem Göttlichen. Das ist sozusagen der mystische Weg. Ja, also da gibt es auch nicht wirklich einen Widerspruch. Es wird häufig so ein Widerspruch konstruiert zwischen Mystik und Magie im Sinn von, naja, der Magier will unbedingt seinen Willen durchsetzen und der Mystiker will seinen mit dem des Göttlichen vereinen. Aber ja, das kann man so sagen. Ich persönlich sehe nicht unbedingt einen Widerspruch drin, außer dass der Mystiker nicht so sehr interessiert ist an diesem Mitgestalten, sondern eben passiv bleibt dabei, das könnte man so nennen, während der Magier sagt, ja, mag sein, dass das alles Teil des Göttlichen ist und ich selber bin auch nur ein Teil des Göttlichen, das jetzt gerade diese menschliche Erfahrung macht. Aber innerhalb dessen habe ich Lust zu spielen und mag was gestalten, mag eine Skulptur meißeln und beides ist in Ordnung. Ja? Der Mystiker, der vielleicht einfach den Marmor anschaut und darin das Wunder des Göttlichen sieht, oder der Bildhauer, der daraus eine Statue meißelt, ist beides voll okay. Das eine ist das Passive, das andere das Aktive, vereinfacht gesagt. Und für mich ist das eben kein Widerspruch.
Sucht der Magier auch Zugang zu Gott? Wirklich? Ist Gott in Magie eine Instanz, die vielleicht in Ritualen oder überhaupt in der Philosophie eine entscheidende Rolle spielt? Oder könnte man Magie auch ohne Glauben an eine höhere Kraft, wie den Gott jetzt auch?
Ja, da müssten wir zuerst mal definieren, was du unter Gott meinst. Also für christliche Magier spielt das natürlich eine Rolle, ganz klar. Aber Magie ist ja, wie gesagt, das ist eine Ausformung von Magie. Ich bin zum Beispiel kein christlicher Magier. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen dem Göttlichen. Dass das keine Rolle für mich spielt. Ich nenne es nur nicht Gott so in dem Sinn, weil es für mich eine sofort halt eine christlich geprägte Vorstellung hervorruft bei uns. Deswegen sage ich lieber das Göttliche verallgemeinernd und es ist für mich keine Glaubensfrage. Es ist halt eben genauso, wie ich mit Entitäten aufgewachsen bin, hatte ich auch schon sehr früh mystische Erfahrungen. Ich weiß daher für mich persönlich, dass ich eben eins bin damit. Ja, das ist, Eckhart, wie gesagt, ist für mich so der größte und schönste Ausdruck davon. Aber auch das Tao Te Ching oder die Bhagavad Gita, da kommt das alles zum Ausdruck. Und für mich ist das erfahrene Wirklichkeit. Und meine Magie gründet darauf. Also es ist Ausdruck davon. Also diese, dass es keine Trennung gibt zwischen mir und dem Göttlichen und der Welt und so, das ist eben nicht nur ein Glaubenssatz, den ich so runterbete oder weil es sich schön anhört, sondern weil ich es so erfahren habe.
Also noch eigentlich mehr als Glaube selbst, ne? Weil du einfach durch Erfahrung die Notwendigkeit Gottes für dich einfach eine Selbstverständlichkeit ist. Kann man das so sagen?
Ja, kann man so sagen. Genau. Aber das ist halt, wie gesagt, meine Vorstellung. Es gibt Magierkollegen, die sind Atheisten. Die benutzen das als Technik und ist genau, oder viele sind Agnostiker, genauer gesagt. Ja,
Also die wissen nicht, ob es
genau,
gibt oder
die
nicht
einfach
gibt.
sagen, kann sein, aber ich weiß es nicht. Ich lasse es mir offen.
Ist in magischen Ritualen und überhaupt in der Magie einfach, auch wenn man Agnostiker ist, einfach aus praktischen Gründen vorteilhaft davon auszugehen, dass Gott notwendig ist, oder spielt das keine Rolle?
Das ist auch wieder eine sehr gute Frage. Und das ist zu beantworten mit je nach Weltbild. Also Chaosmagier zum Beispiel. Ich bin kein Chaosmagier, aber ich finde den Ansatz sehr schön. Der sagt, ich benutze ein Weltbild oder ein Paradigma in der Fachsprache, als eben auch als Werkzeug. Das heißt, wenn ich in einem christlichen Paradigma zaubere, dann ist es sinnvoll anzunehmen, dass es Gott gibt. Und ich dem unterstellt bin oder in dessen Namen etwas beschwöre. In einem anderen Weltbild wäre es wiederum hinderlich. Und das kann ich dann wechseln, sozusagen. Das wäre die sehr, sehr pragmatische Antwort auf deine Frage. Ich persönlich finde das, wie gesagt, je nach Anwendungsgebiet sinnvoll, aber ich persönlich kann auch nicht meine Erfahrung ausklammern. Also ich habe das eben erlebt oder erlebe es immer wieder mal. Und ja, deswegen gehe ich halt eben mal von diesem Erfahren aus.
Könnte dann Magie auf einen Agnostiker oder einen Atheisten sogar vielleicht einen gläubigen Menschen machen, durch die Erfahrung, die er in der Magie macht, wo er feststellt, nee, das macht alles ohne Gott keinen Sinn?
Durchaus vorstellbar, ja. Ja, ich überlege gerade, ob mir ein Beispiel dazu einfällt. Nicht ad hoc. Aber ich glaube, es braucht auch nicht unbedingt Magie dafür. Es gibt ja zum Beispiel Physiker, die irgendwann auch gesagt haben, so, ich kann jetzt nicht mehr anders, als anzunehmen, dass es da eine höhere Macht gibt.
Vor allem Quantenphysiker, ne? Da habe ich auch einige Interviews gesehen. Sehr gläubige Menschen, wirklich. Also ja. Auch ein Nobelpreisträger, eine Quantenphysiker, einer ist ganz bestimmt besonders gläubig. Ne? Und er argumentiert, dass das alles spätestens auf der Quantenebene merkt man, nee, das macht alles keinen Sinn.
Ja. Deswegen, das braucht nicht unbedingt Magie. Oder ich glaube, es gibt auch einfach die Möglichkeit einer so überwältigenden Naturerfahrung. Wie hieß er? Mitchell war der Apollo-Astronaut. Ich glaube, der zweite Mann auf dem Mond. Da ist es ja so berühmt, als er die Erde von außen gesehen hat. Das war so eine überwältigende Erfahrung für ihn. Der hatte ein mystisches Erlebnis dabei und wurde dadurch, wenn man es so nennen möchte, gläubig. Ja, also das ist immer möglich, aber sagen wir mal so, Magie erhöht die Chancen dafür.
Ja, interessant, ne? Weil in vielen Traditionen oder Familien halt, wo man einfach in eine Religion reingeboren wird quasi, ne, und die einfach so übernimmt, weil es schon immer so war, weil es sich so gehört, weil es mit der Familie so gemacht hat, ne, sagt man, okay, man irgendwie glaube ich, ja, aber eigentlich ja, nicht wirklich, weil man es weder praktiziert noch wirklich hintersteht. Aber interessant, dass Erfahrungen wie die Magie oder Lebenserfahrung oder ne, wie jetzt Astronaut oder Wissenschaft einfach einen Menschen irgendwann zu einem Punkt bringen können, guck, es geht nicht anders. Ne?
Ja.
Das ist faszinierend. Ja, ja. Ne? Also das ist eigentlich noch mehr als Glaube, weil das ist einfach eine Notwendigkeit, eine logische Notwendigkeit macht.
Ganz genau, ja. Ja. Andere Möglichkeiten wären eine intensive psychedelische Erfahrung oder wiederholte psychedelische Erfahrungen. Kenne ich einige, die genau dadurch gesagt haben, ja, theoretisch könnte ich mir das noch irgendwie neurologisch oder so erklären, aber nein, ich kann jetzt nicht anders. Ja? Oder schamanische Initiationserlebnisse oder Nahtoderfahrungen oder so. Und das ist alles eine Einladung dazu, die Welt aus einer umfassenderen Perspektive zu erleben.
Ja, und sind die Traditionen wie jetzt zum Beispiel Magie selbst oder Alchemie, ne? Alchemie sagt man ja aus Blei, Gold, ja, darum ging es gar nicht, ne? Es geht ja darum, an sich selbst zu arbeiten.
Nicht nur, es ging durchaus auch darum, Gold zu machen.
Ja, tatsächlich, physisch?
Ja.
Ah, okay, ich habe gehört, dass es tatsächlich nur eine Symbolik war, um sich selbst zu quasi an sich zu arbeiten.
Das war es auch. Aber es gab durchaus auch wirklich die Laboralchemie. Es gibt ja auch heute noch Alchemie. Also das ist keine tote Wissenschaft. Und es werden auch heute noch, also ein Zweig der Alchemie, die Spagyrik, wo Pflanzenessenzen hergestellt werden oder so, das ist ein materieller Ausdruck der alchemistischen Arbeit. Und jeder, der, das kann man vergleichsweise einfach auch für sich selber machen, der das mal gemacht hat, merkt auch, ja, es spielt eben schon eine Rolle, in welchem Geisteszustand ich das herstelle oder zu welchem Zeitpunkt oder mit welcher Intention. Da sind wir auch wieder beim Kochen, ne? Hat auch jeder schon erlebt, dass er, oder vielleicht auch mal gegessen. Man kennt das ja, wenn die Suppe versalzen ist, ist der Koch verliebt, so ungefähr. Also man kann immer wieder das Gleiche nach Rezept machen und manchmal schmeckt es einfach nicht. Manchmal funktioniert es nicht. Das ist der Einfluss unserer Verfassung, während wir an dem arbeiten. Aber es ist eben nicht nur eine geistige Wissenschaft. Alchemie ist durchaus sehr handfest.
Aber auch Traditionen wie zum Beispiel die Hermetik, ne? Da denke ich an Hermes Trismegistos mit Corpus Hermeticum und so weiter, wie oben, so unten und so weiter, ist es ja doch eine Möglichkeit, sich selbst, letztendlich meine ich, ne? Sich selbst zu erkennen, das Göttliche in sich selbst und dann die Göttlichkeit zu finden oder Gott zu finden, sage ich mal, oder sind das Traditionen, die auch andere Zwecke haben?
Wie gesagt, es gibt fünf Disziplinen. Und diese Selbsterkenntnis oder Selbstvervollkommnung bis hin zu Erleuchtung und so, das ist eine davon, die Illumination. Die anderen Disziplinen sind Invokation, Evokation, Divination und Zauberei. Und die sind alle gleichwertig. Ja, also das Magie bietet Möglichkeiten und Wege für alle dazu und oft sind sie auch miteinander kombiniert. Aber rein so, wenn man das analytisch betrachten möchte, dann gibt es diese fünf Disziplinen.
Sind die Disziplinen auch abhängig von Menschen, zu denen sie am besten passen? Oder wie wählt man aus diesen Disziplinen? Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, ich erkläre vielleicht noch mal kurz, was die sind, damit man es sich besser vorstellen kann. Also Invokation, invocare, etwas hineinrufen. Das heißt, eine bestimmte Qualität, Energie oder Wesenheit in sich selbst hineinrufen. Um dann davon erfasst zu sein, ja, zum Beispiel von einer Muse als Schriftsteller, um dann schreiben zu können. Oder im New Age Gebrauch kennt man das als Channeling, ja, dass man Kanal ist für ein Wesen, das in einem ist oder durch einen spricht, schreibt oder handelt oder so. Evokation, evokare, hervorrufen, also das ist das, was dieses Klischeebild ist, dass eine Wesenheit so, puff, ein Rauchwölkchen erscheint, was willst du von mir? Das ist aber auch eine, also zum Beispiel die Energiequalität in einem Raum bewusst zu verändern, da etwas zu evozieren. Divination wäre eine Art von Wahrsagen, to divine heißt auf Englisch sowas wie Wahrsagen, ja, also Informationsgewinnung, sagen wir mal der Einfachheit halber. Und mir fällt gerade noch ein, Evokation, auch dass man sich leichter vorstellen kann, systemische Aufstellungen, ja, Familienaufstellungen, auch da evoziert man die, ja, du bist jetzt der Großonkel oder sei du bitte meine Angst vor was auch immer, du stellst jetzt dann an diesem Ort Und der Stellvertreter empfindet das dann oder erlebt sich so, bekommt Zugang zu diesen Informationen. Das wäre noch ein Beispiel, damit man sich das leichter vorstellen kann. Und ja, Divination, wie gesagt, Informationsgewinne. Das beginnt beim Münzwurf und geht über Kartenlegen, Runenwerfen, I Ching bis hin zu Remote Viewing, eine sehr komplexe Technik, aber unglaublich präzise, um Informationen jenseits von Ort und Zeit zu gewinnen. Und Zauberei ist das symbolische Handeln von etwas, dass ich einen Gegenstand auf dem Altar ermächtige, der repräsentiert jetzt eine bestimmte Eigenschaft oder Qualität in mir, und indem ich den verschiebe, kann sich dadurch etwas im Energiesystem verändern, oder ich schicke Energie wohin, oder ich erstelle einen Talisman oder was auch immer. Also Zauberei ist ein sehr, sehr großer und sehr, sehr vielfältiger Bereich. Und das alles umfasst Magie. Ja, und wenn du jetzt fragst, was man da anwendet, ist halt auch wieder so, ja, je nach Erfordernis. Wenn ich einen Nagel in die Wand schlagen soll, werde ich, auch wenn ich noch so viele gefinkelte Werkzeuge in meinem Koffer habe, einen Hammer nehmen. Der ist dafür einfach am besten geeignet.
Okay, also das richtige Werkzeug, um die Aufgabe zu erledigen.
Genau, ganz genau. Und wie gesagt, oft sind sie auch miteinander kombiniert. Aber ja, das ist, aber da hat man mal, glaube ich, eine sehr grobe Vorstellung davon, wie gigantisch dieses Feld der Magie ist.
Ja, tatsächlich erstaunlich. Aber was würdest du jemandem sagen, der sich für Magie interessiert, allgemein, aber nicht weiß, wie er anfangen soll? Was würdest du ihm sagen?
Ja, tatsächlich ist das genau der Grund, warum ich die Magieschule gegründet habe. Das ist eine Online-Schule, wo es genau darum geht, sich mal Überblick zu verschaffen, sozusagen genau das Rechnen, Schreiben und Lesen lernen. Mal diese Grundkenntnisse. Ich habe auch eine kostenlose Einführung, den Zauberwald. Ich habe einen YouTube-Kanal zusammen mit einem Freund und Kollegen, Reicher und Stark, wo wir seit 2017 schon regelmäßig uns über das unterhalten, glaube auch mit genügend Selbstironie und alles, also da und immer wieder auch Literaturangaben machen. Und sonst kann man mich einfach auch anschreiben und fragen, ja, was gibt's denn da so besonders, möchte mich in diese Richtung weiterbilden. Was ist denn da die Standardliteratur dazu? Ich sage da immer gleich dazu, es ist fast alles auf Englisch. Im deutschsprachigen Raum gibt es nicht viel Sinnvolles. Aber ja, das ist so meine Einladung oder das, was ich beitragen kann, weil ich einerseits die Erfahrung habe und auch gut unterrichten kann. Und ich habe auch Kontakte, wenn jemand sagt, ja, ich will mich aber lieber auf etwas spezialisieren, was zum Beispiel überhaupt nicht mein Gebiet ist, dann sei okay, da kenne ich aber wen, wende dich doch mal an den und die Gruppe oder so. Ja, das würde ich so empfehlen. Und Kontakte suchen. Wir lernen eben wirklich ganz viel durch andere Menschen. Und inzwischen gibt es die Möglichkeiten. Das ist natürlich auch viel Bullshit, der erzählt wird, aber man findet doch mit der Zeit eine gute und tragfähige Community, glaube ich. Genauso halt, wie ich vorher auch gesagt habe, man spürt halt auch, ist mir jemand sympathisch, gibt da jemand zwar große Töne von sich, aber es ist nicht wirklich anwendbar, oder ist das etwas, was ich gleich praktisch anwenden kann und für mich rausfinden kann, ist das hilfreich. So anhand von solchen Sachen würde ich vorgehen.
Und wie kann man dich am besten erreichen? Wie findet man deine Magieschule?
Das ist ganz einfach, magieschule.at.
Ach ja, und da steht alles, Kurse, dann das ganze Angebot, Links, genau. Social Media und so weiter. Ja?
Genau, da ist wirklich alles drauf. Also grundsätzlich gibt es Online-Kurse, es gibt einzelne Kurse. Das Hauptangebot ist eine Online-Magie-Ausbildung, die dauert 16 Wochen, findet ein-, zweimal im Jahr statt. In einer geschlossenen Lerngruppe, eben wirklich ausgewählte Menschen. Ich gebe aber auch Präsenzseminare. Das heißt, das ist mir persönlich am liebsten. Da bin ich noch sehr oldschool. Wirklich so am Abend dann beim Bier zusammensitzen und sich wirklich so austauschen und kennenlernen, das ist mir am liebsten. Aber ich mache auch so circa alle 3 Wochen den Magischen Salon. Das ist eine Veranstaltung auf Zoom, wo man für wenig Geld jederzeit einsteigen kann, wo man auch keine Vorerfahrung braucht, sondern da gibt es jedes Mal einfach ein neues Thema und auch ein Mitmachritual, das man gleich wirklich erleben kann. Okay, was macht das? Und dann Fragerunde, Austausch. Was habe ich erlebt? Was brennt mir unter den Nägeln? Und so, das mache ich regelmäßig. Aber das findet sich alles auf magieschule.at.
Ja, das klingt alles wirklich sehr professionell. Du hast so viel Erfahrung, hast schon so viel gemacht. Weiß so viel, ich glaube, einen besseren Start kann man sich gar nicht vorstellen.
Naja, danke. Also zumindest im deutschsprachigen Raum bin ich, glaube ich, der Einzige, der das so macht. Also es gibt, wie gesagt, es gibt Logen mit einem vorgeschriebenen Übungsweg. Es gibt noch andere Schulen, die sind oder Traditionen, die sind aber ganz anders aufgestellt. Die sind teilweise auch verlangen viel mehr, haben einen ganz anderen Anspruch oder steigen woanders ein. Aber dieses ganz so von der Pike auf und undogmatisch und hierarchiefrei und so, da bin ich im deutschsprachigen Raum der Einzige.
Vielen Dank, Bernhard, dass du dabei warst, für deine Offenheit und das tiefe Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Es war wirklich faszinierend. Ich hoffe, dass die Folge dazu einlädt, unsere Hörerinnen und Hörer über Bewusstsein, über Wirklichkeit, vielleicht auch Verantwortung für das eigene Leben nochmal nachzudenken. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit der Magieschule und all deinen Projekten, lieber Bernhard.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir echt Spaß gemacht und waren richtig coole Fragen.